Der Tag vor dem Mord. Freitag, 2. April 1999. Als letzter lebend gesehen hatte sie Louis Jacob, der Besitzer einer Tankstelle an der Route 21, gegen 19.30 Uhr, als er seinen Shop neben den Zapfsäulen verließ. Er wollte seine Frau an ihrem Geburtstag zum Essen ausführen. »Bist du sicher, dass es dir nichts ausmacht, den Laden nachher abzuschließen?«, sagte er zu seiner Angestellten, die hinter der Kasse stand. »Das mache ich doch gern, Mr. Jacob.« »Danke, Alaska.« Louis Jacob ließ den Blick auf der jungen Frau ruhen. Sie war eine Schönheit, ein Sonnenschein und so freundlich. In den 6 Monaten, die sie bei ihm arbeitete, hatte sie sein Leben verändert. »Und du?«, fragte er, »irgendwelche Pläne für heute Abend?« »Ich habe eine Verabredung«, sie lächelte. »Wenn man dich so ansieht, scheint es doch mehr als eine bloße Verabredung zu sein.« »Ein romantisches Dinner«, gestand sie. »Walter ist ein Glückspilz«, sagte Louis, »dann läuft es also wieder besser zwischen euch.« Als Antwort zuckte Alaska nur mit den Schultern. Louis betrachtete sich in einer Fensterscheibe und rückte seine Krawatte zurecht. »Wie sehe ich aus?«, fragte er. »Perfekt. Gehen Sie nur, sonst kommen Sie noch zu spät.« »Schönes Wochenende, Alaska. Bis Montag.« »Ihnen auch, Mr. Jacob.« Sie lächelte ihn noch einmal an. Dieses Lächeln würde er nie vergessen. Am nächsten Morgen um 7 Uhr war Louis Jacob wieder da, um die Tankstelle aufzumachen. Gleich nach Betreten des Ladens schloss er die Tür hinter sich ab, um alles für die ersten Kunden vorzubereiten. Plötzlich trommelte jemand gegen die Glastür. Er drehte sich um und sah eine Joggerin mit angstverzerrtem Gesicht, die irgendetwas schrie. Er rannte zur Tür und öffnete ihr. Die junge Frau stürmte schreiend in den Laden. »Rufen Sie die Polizei! Rufen Sie die Polizei!« Jener Morgen sollte das Schicksal einer Kleinstadt in New Hampshire wenden. Prolog. Was 2010 geschah. Die Jahre 2006 bis 2010 habe ich als schwierige Jahre in Erinnerung, trotz der Erfolge und trotz allen Ruhms. Sie waren gewiss die größte Achterbahnfahrt meines Lebens. Ehe ich Ihnen also die Geschichte von Alaska Sanders erzähle, die am 3. April 1999 in Mount Pleasant, New Hampshire, tot aufgefunden wurde, und Ihnen erkläre, wie es dazu kam, dass ich im Sommer 2010 bei diesem 11 Jahre alten Mordfall zu den Ermittlungen hinzugezogen wurde, muss ich zunächst ein paar Worte über meine damalige Situation und besonders über den Verlauf meiner jungen Schriftstellerkarriere verlieren. Dieser hatte im Jahr 2006 mit einem Roman Erstling, der sich millionenfach verkaufte, fulminant begonnen. Mit gerade einmal 26 Jahren gehörte ich zum höchst exklusiven Club der reichen und berühmten Autoren und wurde in den Zenit der amerikanischen Literaturszene katapultiert. Doch ich musste schon bald feststellen, dass der Ruhm seinen Preis hat. Wer meine Karriere von Anfang an verfolgt hat, weiß, wie sehr der immense Erfolg meines ersten Romans mich aus der Bahn werfen sollte. Erdrückt von meinen eigenen Lorbeeren konnte ich nicht mehr schreiben. Schreibblockade, Inspirationsblockade, Angst vor dem weißen Blatt. Absturz. Dann ereignete sich der Fall Harry Cabot, von dem Sie sicherlich schon gehört haben. Am 12. Juni 2008 wurde die Leiche von Nola Callaghan, die 1975 im Alter von 15 Jahren verschwunden war, im Garten von Harry Cabot, einer legendären Gestalt der amerikanischen Literatur, ausgegraben. Dieser Fall traf mich sehr hart, denn Harry Cabot war mein ehemaliger Professor und zu jener Zeit vor allem mein engster Freund. Ich konnte nicht glauben, dass er schuldig war. Und so fuhr ich, allein gegen alle, kreuz und quer durch New Hampshire, um eigene Nachforschungen anzustellen. Doch obwohl es mir schließlich gelang, Harrys Unschuld zu beweisen, sollten die Geheimnisse, die ich über ihn entdeckte, unsere Freundschaft zerstören. Die Ermittlung fasste ich in einem Buch zusammen. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot, das im Herbst 2009 erschien und dessen Erfolg mich endgültig zu einem Schriftsteller von nationaler Bedeutung machte. Dieses Buch war die Bestätigung, auf die Leser und Kritiker seit meinem ersten Roman gewartet hatten, um mir endlich den Ritterschlag zu erteilen. Ich war kein flüchtiges Wunderkind mehr, keine von der Nacht verschluckte Sternschnuppe, kein bereits verglühtes Lauffeuer. Ich war nun ein von seinesgleichen und von der Öffentlichkeit anerkannter Schriftsteller. Darüber war ich sehr erleichtert. Es war, als hätte ich mich selbst wiedergefunden, nachdem ich 3 Jahre lang durch die Wüste des Erfolgs geirrt war. Und so überkam mich in den letzten Wochen des Jahres 2009 eine große Gelassenheit. Am Abend des 31. Dezember feierte ich inmitten einer fröhlichen Menschenmenge am Times Square den Beginn des neuen Jahres. Seit 2006 hatte ich diese Tradition nicht mehr gepflegt. Seit dem Erscheinen meines ersten Buches. Ich fühlte mich gut in jener Nacht, anonym unter Anonymen. Mein Blick kreuzte den einer Frau, die mir auf Anhieb gefiel. Sie trank Champagner. Lächelnd reichte sie mir die Flasche. Wenn ich daran zurückdenke, was in den darauffolgenden Monaten geschah, erinnere ich mich immer auch an diese Szene, die mir die Illusion gab, endlich Frieden gefunden zu haben. Die Ereignisse des Jahres 2010 sollten mich eines Besseren belehren. Der Tag des Mordes, 3. April 1999. Es war 7 Uhr morgens. Sie lief allein entlang der Route 21 durch eine grüne Landschaft. Die Musik aus den Kopfhörern half ihr, das Tempo zu halten. Schnelle, lange Schritte, kontrollierte Atmung. In 2 Wochen würde sie beim Boston-Marathon an den Start gehen. Sie war bereit. Der Tag fühlte sich perfekt an. Die aufgehende Sonne schickte ihre Strahlen über die Wildblumenfelder, hinter denen sich der endlose Wald des White Mountain erstreckte. Kurz darauf kam sie zu Lewis Jacobs Tankstelle, die genau 7 Kilometer von ihrem Haus entfernt lag. Ursprünglich hatte sie hier umkehren wollen, doch dann beschloss sie, sich noch etwas mehr zu fordern. Sie lief an der Tankstelle vorbei und weiter bis zur Kreuzung von Gray Beach. Dort bog sie auf die unbefestigte Straße ab, die an den heißen Tagen von Sommerurlaubern überrannt wurde. Sie führte zu einem Parkplatz, von dem ein Wanderweg abzweigte, über den man durch den White Mountain Forest zum Gray Beach, einem breiten Kiesstrand am Scotemsee, gelangte. Auf dem Parkplatz bemerkte sie ein blaues Cabrio mit dem Kennzeichen von Massachusetts, schenkte ihm aber keine weitere Beachtung. Sie bog in den Weg ein und lief Richtung Strand. Sie hatte gerade den Waldrand erreicht, als sie am Ufer einen dunklen Schatten wahrnahm, der sie abrupt innehalten ließ. Erst nach ein paar Sekunden begriff sie, was dort geschah. Sie war vor Schreck wie gelähmt. Er hatte sie nicht gesehen. Jetzt bloß kein Geräusch machen, ihn nicht auf sich aufmerksam machen. Sonst würde er zweifellos auch sie angreifen. Sie versteckte sich hinter einem Stamm. Das Adrenalin gab ihr die Kraft, möglichst geräuschlos den Weg zurückzuschleichen. Und als sie sich außer Gefahr wähnte, nahm sie die Beine in die Hand und rannte. Sie rannte, wie sie noch nie zuvor gerannt war. Sie war absichtlich ohne Handy losgegangen. Jetzt bereute sie es. Sie gelangte zur Route 21 und hoffte, es würde ein Auto vorbeifahren. Aber nichts. Als wäre sie allein auf der Welt. Also sprintete sie zur Tankstelle von Lewis Jacob. Dort würde sie Hilfe bekommen. Doch als sie endlich ankam, völlig außer Atem, war der Laden geschlossen. Schließlich bemerkte sie drinnen den Tankstellenbesitzer und hämmerte so lange gegen die Tür, bis er ihr öffnete. Sie stürzte hinein und schrie: »Rufen Sie die Polizei! Rufen Sie die Polizei!«